SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen heute bis 6:30. Hundertschaften der Polizei und hunderte Umweltaktivisten liefern sich einen Kampf um Lützerath. Wir kommentieren. Was tun gegen Jugendgewalt? Berlin macht dazu einen Vorschlag. Und gute Verkaufszahlen, gute Gewinne und trotzdem fürchtet sich die Autoindustrie vor einem Bedeutungsverlust. Wir sprechen mit der Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie im SWR2-Tagesgespräch. Jetzt ist es kurz nach 18 Uhr. Ich bin Konstanze Schirra. Guten Abend. Kurz nach 8 heute Morgen. Dutzende Polizeifahrzeuge rollen auf Lützerath zu, die kleine Ortschaft im rheinischen Braunkohlerevier. Die Szenerie sieht auf Bildern ziemlich gespenstisch aus. Gegen 8:30 stürmen mehrere Hundertschaften der Polizei los. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Denn in Lützerath warten rund 500 Umweltschützer in 6 Häusern, in Zelten, auf Baumhäusern und dreibeinigen Holzgestellen. Plus Hunderte, die angereist sind, um die Lützerather Aktivisten zu unterstützen. Die Polizei muss Lützerath räumen. Der Ort soll dem Erdboden gleichgemacht werden. Der Energiekonzern RWE, Eigentümer des Geländes, will dort Braunkohle abbauen. Die Umweltaktivisten wollen die Räumung verhindern, möglicherweise auch mit allen Mitteln. Die Polizei rechnete schon vorher mit erheblichem Widerstand. Wie der Tag in Lützerath bislang verlief, schildert Marc Eschweiler.
Heute Morgen 7 Uhr in Lützerath. Es regnet in Strömen, die Zufahrtswege sind matschig, dennoch rollen unzählige Polizeibullis aufs Gelände. Das klare Zeichen, die Räumung von Lützerath wird an diesem Morgen beginnen. Um 8:30 ist es dann soweit, während die Klimaaktivisten singen und eine Sitzblockade gebildet haben.
Was wollen wir?
Klimagerechtigkeit!
Wann wollen wir es?
Jetzt!
Mit Lautsprecherdurchsagen fordert die Polizei die Besetzer im Dorf Lützerath auf, das Gelände freiwillig zu verlassen. Parallel wird rund um Lützerath ein großer Zaun installiert.
Dieser Zaun hat den Zweck, ein weiteres Betreten oder Eindringen von Personen in diesem Bereich zu verhindern. Dieser Zaun hat nicht den Zweck, sie hier einzuschließen.
Und tatsächlich, im Laufe des Tages verlassen Dutzende Klimaaktivisten freiwillig das Gelände, verbunden mit einer klaren Botschaft.
Die PolitikerInnen der Welt haben uns das Versprechen gegeben, dass sie uns eine Zukunft auf diesem Planeten ermöglichen, und an dieses Versprechen müssen sie sich halten.
Ich wusste, dass dieser Tag kommt, aber trotzdem mit was für einer Wucht. Und ich habe natürlich Angst. Ich habe Angst um so viele Menschen, die hier psychische und körperliche Schäden davon tragen werden.
Es läuft aber nicht überall so friedlich ab. Im inneren Kreis des Klimacamps an den besetzten Häusern fliegen Steine und Molotow-Cocktails auf Polizisten, am Nachmittag auch noch Farbbomben. Zum Glück wird niemand verletzt. Auch ein Brand im Klimacamp wird schnell gelöscht. Immer wieder explodieren Böller und Pyrotechnik wird gezündet.
Ich denke, wichtig ist, dass wir nicht alle über einen Kamm scheren. Wir haben hier ganz überwiegend auf friedlichen Protest erlebt, in Sitzblockaden, auf Tripods. Und das sind Protestformen, mit denen wir super parat kommen, muss man sagen. Wenn die Leute sich wegtragen lassen, dann ist das passiver Protest. Wir können nur sagen, dass wir mit dem Einsatzverlauf bisher auf jeden Fall sehr zufrieden sind. Also für die Polizei läuft bislang alles nach Plan.
Geht Polizeisprecher Andreas Müller mit einem guten Gefühl aus dem ersten Tag der Räumung, der durchaus hätte anders laufen können. Die vordere Zufahrt von Lützerath ist schon freigeräumt. Erste Baumhäuser sind auch schon entfernt worden. Aber immer noch halten sich viele Aktivisten in dem Dorf auf. Vor allem in und um die Häuser der ehemaligen Bewohner von Lützerath.
Wir haben mit Sicherheit einen groben Überblick jetzt, was sich in den Außenbereichen in Lützerath befindet, außerhalb der Häuser. Aber da wir noch keinen genauen Einblick in die Häuser im Einzelnen haben, ist das im Moment noch schwer abzuschätzen.
Die nächsten Tage werden für die Polizei also weiter extrem herausfordernd, zumal sich der harte Kern der Klimaaktivisten noch im Camp aufhalten dürfte. Bei Tagesanbruch will die Polizei damit fortfahren, Besetzer aus Lützerath herauszuholen. Und eins ist heute auch klar geworden, das komplette Dorf zu räumen und die vielen großen und schweren Barrikaden zu entfernen, dürfte tatsächlich Wochen dauern.
Zumindest also ein besserer Tag als befürchtet, jedenfalls für die Polizei. Aber trotzdem ist die Lage in Lützerath natürlich angespannt. Das Dorf ist zum Symbol für Klimaaktivisten geworden. Ab morgen wird die entsprechende Prominenz erwartet, einschließlich Greta Thunberg am Samstag. Die Polizei rechnet damit, wir haben es gerade gehört, dass die Räumung 4 bis 5 Tage oder gar mehrere Wochen dauern kann. Täglich sollen bis zu 1.500 Beamte aus 14 Bundesländern im Einsatz sein. Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck von den Grünen hat die Räumung am Nachmittag noch einmal verteidigt.
Ich verstehe und weiß und empfinde das auch selbst, dass es die Aufgabe unserer Zeit ist, voranzukommen und den Klimaschutz mit allen politischen Kräften, die man aufbringen kann, umzusetzen. Und das tun wir auch. Das, was entschieden wurde, ist, wie es gefordert wurde von weiten Teilen der Klimabewegung im Übrigen, den Kohleausstieg 2030 dingfest zu machen. Jedenfalls jetzt einmal im Westen. Und das heißt auch, dass ein großer Teil der eigentlich für die Abackerung vorgesehenen Ortschaften nicht abgebackert wird. Ortschaften, in denen Menschen, hunderte von Menschen noch leben, verlieren nicht ihre Heimat. Nun glaube ich auch, dass Klimaschutz und Protest Symbole braucht, aber die leergezogene Siedlung Lützerath, wo keiner mehr wohnt, ist aus meiner Sicht das falsche Symbol,
sagt Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck. Die halbe Republik schaut zu, was in Lützerath passiert, begleitet von Aufforderungen aus Kirche und Politik, bitte auf Gewalt zu verzichten. Und Kollege Jochen Trumm kommentiert das Geschehen.
Lützerath ist weniger ein Ort, es ist ein Ereignis, wie Woodstock oder Waterloo. In die Geschichte von Nordrhein-Westfalen wird es eingehen als letzter Kampf um die Braunkohle. Lützerath ist ein Symbol, wie es politischer und ambivalenter kaum sein könnte. Die Klimabewegung verdichtet die Besetzung zu einer Schicksalsfrage für die Welt. Längst haben sich die Realität des entvölkerten Weilers und die Sache, um die es den Protestierenden geht, entkoppelt. Wie es dazu kommen konnte, ist eine interessante Geschichte. Klar, irgendwann muss einfach Schluss sein mit dem Verfeuern von Kohle, egal wo sie liegt, egal wer sie verbrennt. Und ja, besser heute als morgen. Das gilt weltweit. Deswegen passt Lützerath auch nicht. Es gibt Orte, an denen länger Kohle gefördert werden wird. Der Begriff könnte genauso gut das Symbol für einen großen Erfolg der Klimaschutzbewegung sein. Dazu muss man sich vom Einzelereignis lösen. Kohle war lange Staatsräson in Nordrhein-Westfalen, industriekulturelles Erbe und Kern der Landesidentität. Deswegen ist es politisch beachtlich, wie mehrere Koalitionen in Düsseldorf das Kapitel schrittweise schließen. Das waren teure Kraftakte. Es geschah sicher nicht nur aus eigenem Antrieb, sondern unter dem Eindruck des Widerstands und der Erkenntnis, dass die Kohle keine Zukunft haben kann. Die Grünen haben daran einen Anteil, nur sind sie erstaunlich schlecht darin, ihre Erfolge zu verkaufen. Sie haben es nicht verstanden, Lützerath zu ihrem Ereignis zu machen. Seht her, das ist der Schlusspunkt im Kohlekapitel. Der Ausstieg kommt, Millionen Tonnen bleiben im Boden und Dörfer erhalten. Das könnte auch die Botschaft sein. Doch damit dringen die Grünen nicht durch. Aus freien Stücken haben sie das Symbol Lützerath dem Aktivismus überlassen. RWE mag der Boden unter Lützerath gehören, der Klimabewegung gehört nun der Begriff. Die Grünen müssen sich derweil als Regierungspartei darauf beschränken, Recht und Gesetz durchzusetzen. Ganz pragmatisch mal wieder.
Ein Kommentar von Jochen Trumm. Gewalt ist Gewalt. Sie ist in keinem Fall gut zu heißen, muss gegebenenfalls bestraft werden. Daran ändert auch eine politische Motivation, etwa von radikalen Umweltschützern, nichts. Und dennoch ist es noch einmal eine andere Dimension, wenn Menschen, auch noch junge Menschen, aus purer Aggression und Verachtung, aus purem Hass auf den Staat und Lust an Gewalt, einfach so Institutionen und Vertreter des Staates angreifen, wie es in der Silvesternacht in Berlin geschehen ist. Was dort passiert ist, hat die Politik aufgeschreckt. Die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, hat deshalb heute zum Gespräch geladen. Sie wollte sich mit Kommunalpolitikern, Polizisten, Staatsanwälten und Sozial- und Jugendarbeitern austauschen über die eine wesentliche Frage: Was kann man dazu beitragen, um Jugendgewalt zu verhindern? Sabine Müller berichtet.
Manche Teilnehmer waren durchaus mit Bedenken in dieses Treffen reingegangen. Wird das wirklich etwas bringen? Kasim Erdogan vom Beirat für Familienfragen hat schon einige Politgipfel erlebt, von denen am Ende viele hundert Seiten Papier blieben, aber nichts Greifbares. Diese Sorge hat er diesmal nicht.
Veränderung zusammenbringen, das kann nur erreicht werden, wenn wir eine Mannschaft bilden und die Bälle in die gleiche Richtung spielen. Und das haben wir heute gemeinsam erreicht.
2,5 Stunden lang saß die Runde zusammen, um sich mit den tiefergehenden Problemen der Silvesternacht auseinanderzusetzen, wie die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sagte.
Dieser Gipfel ist der Beginn eines Arbeitsprozesses. Dieser Gipfel ist der Beginn einer Initiative, einer konzertierten Aktion für mehr Respekt und gegen Jugendgewalt in unserer Stadt.
Nach dem Auftakt heute, wo alle erstmal ihre Sicht der Dinge darstellen durften, soll es jetzt auf Arbeitsebene konkreter werden. Es soll um verbesserte Elternarbeit gehen, gestärkte Sozialarbeit in den Schulen und auf der Straße. Es sollen mehr Orte für präventive Arbeit und Begegnungen geschaffen werden, zum Beispiel mehr Angebote in Sportvereinen. Grenzüberschreitungen sollen ganz früh unterbunden werden. Es sei nicht okay, wenn Grundschulkinder andere als Hurensohn bezeichnen, so Giffey. Gerade die ganz jungen Teilnehmer des Gipfels, wie Philipp Jose Richter vom Streetworker-Projekt Gangway, fühlten sich gehört.
Ich finde es auch schön, dass einfach mal mit uns geredet wird, anstatt über uns. Das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig.
Gute Modellprojekte in der Sozialarbeit sollen verstetigt werden, hieß es nach dem Gipfel. Neue Projekte geschaffen, wo sie gebraucht werden. Giffey stellte dafür eine mehrstellige Millionensumme in Aussicht. Wie viel nötig ist, sollen die Gespräche auf Arbeitsebene klären. Thülay Beimann, Schulsozialarbeiterin in Berlin-Kreuzberg, sieht gute Ansätze und guten Willen, aber sagt sie, Berlins Mühlen mahlen meist langsam. Und dann ist da ja auch noch die Wahl am 12. Februar. Bleibt die Politik dran? Tun wir, verspricht die regierende Bürgermeisterin. Berlin habe ein großes Entlastungspaket für die Energiekrise geschnürt. Da könne die Stadt auch ein Paket für die Jugend schnüren. Das sei auch Krisenbewältigung. Sozialarbeiterin Elvira Behrendt lieferte ein Versprechen ab und vielleicht auch eine kleine Drohung.
Dass wir genau hingucken werden, dass das auch wirklich weitergeht und dass es nicht wieder in den Ressortrangeleien verschiedener Verwaltungen versagt.
Am 22. Februar soll es einen weiteren Gipfel geben, dann mit konkret ausgearbeiteten Ideen und Zahlen, was das Ganze kostet. Im März, so Giffey, solle der Senat dann Beschlüsse fassen.
Und leider erinnert man sich an dieser Stelle daran, dass in der Vergangenheit zahlreiche Jugendprojekte eingestampft wurden. Passend zu der Entwicklung gibt es eine Nachricht aus Baden-Württemberg. Da meldet das Landeskriminalamt steigende Fallzahlen bei Hasskriminalität und Hass und Hetze im Internet. Und da sind dann Amts- und Mandatsträger auch wieder betroffen. Knut Bauer hat den Bürgermeister aus Kernen besucht. Der Mann hat einen Drohbrief bekommen mit der eigenen Todesanzeige.
Seit 3 Jahren ist Benedikt Paulovic Bürgermeister in Kernen im Remstal. Kaum war er im Amt, kam die Corona-Pandemie mit zahlreichen Einschränkungen und Verboten. Auch in Kernen gab es Proteste von Corona-Leugnern und dagegen hat sich der junge Rathauschef klar positioniert.
Wir hatten hier wöchentliche Demonstrationen vor einer Schule. Dort wurden einfach Verschwörungstheorien verbreitet. Und da habe ich dann irgendwann auch gesagt, also ich kritisiere auch, was dort geschieht. Daraus entstand dann schon so eine richtige Welle gegen mich.
Was im letzten Jahr schließlich zu konkreten Attacken gegen den Bürgermeister geführt hat.
Einerseits einen Montagsspaziergang in unserer privaten Einfahrt, vor allem aber 2 Drohbriefe an die Privatanschrift mit einer Trauerkarte mit meinem Namen drin, sowie ein anderer Brief mit verdreckten Masken.
Der junge Rathauschef spricht von einem seltsamen Gefühl. Vor allem seine Frau habe sich große Sorgen gemacht.
Also definitiv hat es meine Frau sehr stark beschäftigt, vor allem auch die 2 Drohbriefe, die zu uns nach Hause kamen. Das war für sie dann schon auch ein größerer Schock und hat mich dann auch dazu bewegt, mich beim Landeskriminalamt zu melden.
Dort gibt es seit gut 2 Jahren eine zentrale Ansprechstelle für Amts- und Mandatsträger. Mit der Corona-Pandemie und den entsprechenden Schutzmaßnahmen ist in einem kleinen Teil der Gesellschaft das Misstrauen gegen den Staat offenbar deutlich gewachsen. Und damit auch der Widerstand gegen dessen Vertreter, sagt Markus Steigner, der beim LKA für die Ansprechstelle zuständig ist.
Ja, das kann man absolut so sagen, dass gerade Amts- und Mandatsträger eben als Feindbilder wahrgenommen werden und aus dem Grund auch verstärkt angegangen werden. Und aus unserer Sicht, das eigentlich egal ist, ob das ein Bürgermeister ist oder ein Gerichtsvollzieher oder ein Polizist oder ein Rettungsassistent, ein Feuerwehrmann, man sieht es ja überall, es ist ein Repräsentant des Staates und der ist quasi mein Feindbild.
Eine Entwicklung, die sich in den vergangenen Jahren deutlich verschärft hat. Die Hemmschwellen sinken und vor allem im Internet häufen sich Beleidigungen und Bedrohungen.
Das sind tagtägliche Fälle, leider, muss man ja sagen. Dadurch, dass jeder Kommentare abgeben kann, Kommentarspalten oder in sozialen Netzwerken sich äußern kann, da ist immer irgendwas dabei, wo irgendeine Person angegangen wird.
Bei der zentralen Ansprechstelle bekommen betroffene Bürgermeister Tipps, was sie für ihren persönlichen Schutz tun können. Gleichzeitig werden Ermittlungen eingeleitet, um auch die Urheber von anonymen Drohschreiben zu identifizieren, so LKA-Präsident Andreas Stenger.
Auf die Anonymität der digitalen Datennetze zu vertrauen, ist trügerisch. Es gelten die gleichen Spielregeln wie in der realen Welt. Und wer Hass und Hetze verbreitet, begeht Straftaten und für die muss er sich dann auch verantworten.
Aktuell gibt es keine Bedrohungen mehr gegen Kernens Bürgermeister Benedikt Paulovic. Dennoch ist er vorsichtiger geworden.
Wenn man das mal erlebt hat, ist es natürlich so, dass man schon darauf achtet, wie man sich in der Öffentlichkeit positioniert. Man achtet schon darauf, wie man Position bezieht, aber ich werde es weiter tun.
SWR 2 aktuell, 18.19 Uhr. Außer Spesen nichts gewesen. Altes Sprichwort, zugegeben bisschen platt. Es scheint aber ganz gut für den sogenannten Mobilitätsgipfel gestern im Kanzleramt zu passen. Bundeskanzler Scholz hatte sich hauptsächlich mit Autobossen und Gewerkschaftern über die Verkehrswende im Sinne der Klimaneutralität unterhalten. Es kam heraus, Man ist sich einig, die E-Mobilität vorantreiben zu wollen. Etliche Themen wurden wohl angesprochen. Lösungen oder wenigstens Lösungsvorschläge gab es nicht. Damit soll sich jetzt, wen wundert's, eine Arbeitsgruppe beschäftigen. Das ist alles ein bisschen dürftig vor dem Hintergrund, dass die Zeit drängt, wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen will. Gerade der Verkehrsbereich unter dem zuständigen Minister Wissing kommt hier nicht recht in die Puschen. Und die Automobilindustrie selbst scheint ungeduldig. Passend zum gestrigen Treffen hat der Verband der Automobilindustrie, der VDA, heute seine Pressekonferenz zum Jahresauftakt gegeben. Hildegard Müller ist die Präsidentin des VDA und mit ihr habe ich heute für das SWR2-Tagesgespräch gesprochen. Frau Müller, das vergangene Jahr lief ja gar nicht so schlecht. Es wurden wieder mehr Autos verkauft, die Autokonzerne haben Milliardengewinne gemacht, alles in Rekorddimensionen. Sie blicken optimistisch auf 2023 und warnen trotzdem vor einem Bedeutungsverlust. Warum?
Also erst einmal, ja, das letzte Jahr war ein besseres, aber wir sind immer noch weit unter den Vor-Corona-Zahlen. Das heißt, die Weltmärkte haben sich noch nicht erholt. Die guten Zahlen kommen in der Regel nicht aus Europa oder aus Deutschland. Das muss man sagen. Die Wachstumsdynamiken in anderen Märkten sind sehr viel höher als hier. Trotzdem hoffen wir, dass sich die positive Erholung fortsetzt. Aber wie gesagt, wir prognostizieren auch für dieses Jahr noch unter Vor-Corona-Niveau zu bleiben. Etwas anderes sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Der russische Angriffskrieg hat das Thema Standort ja auch in den Blick gerutscht. Und wir erleben, dass jetzt viele Regionen sehr harten Standortwettbewerb auch machen. Und deshalb müssen wir in Deutschland, in Europa auch mitmachen in diesem Bereich und unsere eigene Unabhängigkeit und unsere Stärke absichern. Dann gibt es aber auch Rahmenbedingungen, die nicht in unserer Hand liegen. Zum Beispiel das Thema Ladeinfrastruktur. Hier müssen wir endlich eine Beschleunigung des Hochlaufs der Ladeinfrastruktur bekommen mit einem begleitenden Stromnetzausbau. International ist es wichtig, dass wir wettbewerbsfähige Energiekosten bekommen. Verbraucher leiden genauso wie Unternehmen unter den hohen Energiekosten, die wesentlich teurer sind als an anderen Standorten. Das heißt, wir brauchen mehr CO2-neutrale Energie, damit die Preise sinken. Steuernabgaben können hier auch nochmal gesenkt werden. Stromsteuern, anderes ist zu nennen. Und der letzte Punkt, wenn ich den noch erwähnen darf, ist halt eine begleitende Rohstoffstrategie. Wir gehen jetzt mit Elektromobilität in eine klare, eindeutige technologische Linie. Und wir müssen schauen, dass wir weltweit sicherstellen können, immer ausreichend Rohstoffe zu haben, um hier produzieren zu können. 70% der Arbeitsplätze hängen am Export. Das zeigt, wie groß und wie wichtig die Bedeutung ist, den Standort auch entsprechend wettbewerbsfähig zu halten.
Aber liegt es der Bedeutungsverlust, den Sie fürchten, nicht ein bisschen auch daran, dass zum Beispiel die Chinesen in der Produktion von E-Autos einen deutlichen Vorsprung haben?
Also es ist zum Beispiel eine sehr starke staatliche Industriepolitik in China dahinter und auch eine Politik, die natürlich für Rohstoffe, für Halbleiter und anderes sorgt. Und deshalb, wir haben keine Sorge, dass wir nicht wettbewerbsfähige Autos bauen. Aber natürlich ist zum Beispiel durch die Energiekosten und durch die Rohstoffkosten an anderes sind wir sehr viel teurer. Die Arbeitskosten sind sehr viel teurer in Deutschland als in anderen Regionen. Wenn wir das wettmachen wollen, dann müssen wir uns alle anstrengen. Die Autoindustrie genauso wie die Politik, die ja engagierte politische Ziele zum Hochlauf der Elektromobilität setzt.
Sie waren ja gestern, genau das ist das Stichwort, auch auf dem sogenannten Mobilitätsgipfel dabei waren. Sind Sie zufrieden?
Also ich finde es richtig und wichtig, dass er stattgefunden hat. Er hatte einen Fokus auf die Industrie. Das ist auch gut so. Alles das, was ich beschrieben habe, zeigt, dass wir in 2023 engagiert handeln müssen, um nicht den Anschluss an andere Weltmärkte zu verlieren. In Zukunft gibt es natürlich weitere Themen. Wie entwickelt sich Mobilität weiter? Wie ist das mit den verschiedenen Verkehrsträgern und so weiter? Das sind auch wichtige Themen.
Haben Sie da eigentlich auch Bahn- und Radvertreter vermisst?
Ich glaube nicht auf dem gestrigen Gipfel, aber gleichzeitig muss es natürlich eine Diskussion geben, wie Verkehre sich in Städten entwickeln, wie Verkehre sich in ländlichen Räumen entwickeln. Wir bedauern sehr, dass die Bahn zurzeit die großen Probleme hat, weil auch wir Verkehre auf die Straße zurückverlagern müssen mit mehr CO2-Emissionen. Und insofern sind das auch wichtige Themen. Aber genauso wichtig ist eine engagierte Industrie- und Standortpolitik. Und das war gestern Thema.
Es ging ja auch um den Ausbau des Ladenetzes für E-Autos. Der ist Deutschland, sagen wir mal wohlwollend, lückenhaft aufgestellt. Zuletzt wurden deshalb ja auch schon weniger Elektrowagen verkauft. Die Regierung sieht jetzt die Autoindustrie in der Pflicht. Wie sieht's aus? Was wird die Autoindustrie da unternehmen?
Die Autoindustrie ist in der Pflicht. Sie engagiert sich vielfältig beim Hochlauf von Ladesäulen. Aber es gibt natürlich auch zum Beispiel die Energiewirtschaft, es gibt Arbeitgeber, es gibt den Handel, Handwerk und Gewerbe. Einen Punkt können wir nicht machen. Das ist ein ganz entscheidender. Der Ausbau der Stromnetze, damit wir auch ausreichend Energie haben, dass die Menschen an jedem Ort und zu jeder Zeit, wo sie den Bedarf haben, auch laden können. Hier ist insbesondere die Energiewirtschaft gefordert. Es gibt einen Masterplan des Verkehrsministeriums, in dem richtige Punkte beschrieben sind. Aber auch hier, jetzt muss umgesetzt werden. 2023 muss das Jahr der Entscheidung sein. 2030 mit den Zielen kommt sonst sehr schnell. Und wir müssen unsere Ausbaugeschwindigkeit bei der Ladeinfrastruktur verfünffachen, um unsere Ziele zu erreichen.
Mhm. Sind E-Autos eigentlich nur was für reiche Menschen?
Nein, auf jeden Fall nicht. Natürlich ist in Umstellungen immer auch teurer. Wir bieten aber über 120 Modelle an. Da sollen für jeden Verbraucher, für jeden Geldbeutel, für jeden Bedarf natürlich auch etwas dabei sein. Wichtig ist deshalb, dass dieser Hochlauf so schnell wie möglich auch in Massenproduktion kommt, weil dann auch die Einzelfertigung günstiger wird.
Sind aber zuletzt auch wieder teurer geworden.
Ja. Wenn die Energiekosten steigen, wenn die Rohstoffkosten steigen, dann hat das natürlich auch Auswirkungen. Deshalb nochmal mein Plädoyer an dieser Stelle. Wir brauchen mehr bezahlbare CO2-neutrale Energie, ein ganz wichtiger Faktor, um nur einen Punkt zu nennen.
Nun waren im vergangenen Jahr unter den Neuzulassungen hauptsächlich SUVs. Große, schnelle, teure Autos verkaufen sich nach wie vor prima. Motorleistung und Gewicht steigen. Wo ist der Beitrag der Autoindustrie zum Klimaschutz?
Mit CO2-neutralen Autos ist der Beitrag auf jeden Fall da. Und gleichzeitig ist das natürlich auch ein Beitrag zu mehr Sicherheit. Nicht jeder SUV ist übrigens mit einer größeren Klasse. Das Gros der SUV sind Mittelklasse-Autos. Viele Menschen bevorzugen diese Autos allein aufgrund von Einstieg, aufgrund von Sicherheitsfragen. Und es ist ja eine Konsumentenentscheidung, auch sich das Auto auch auszuwählen. Wir sagen, wir machen ein Angebot für alles. Der Verbraucher ist souverän zu entscheiden, was er braucht. Und alle Autos müssen die Klimaschutzziele erfüllen. Das ist unser Beitrag.
Was halten Sie eigentlich von einem Tempolimit auf Autobahnen?
Also wir haben ja ganz viele Strecken, die schon geregelt sind. Ich finde so eine Entweder-Oder-Diskussion falsch. Wir haben sehr konkret vorgeschlagen, warum nutzen wir nicht die Digitalisierung, um der Fahrsituation angepasstes Fahrverhalten zu machen. Das kann mal 80 sein. Wenn ich gerade aus dem Fenster hier bei mir im Büro schaue, dann ist 80 sehr wahrscheinlich eine gute Geschwindigkeit. Es kann aber auch mal Fahrsituationen geben, wo nicht viel los ist, wo man auch das Tempo freigeben kann.
Eine Frage zum Schluss. Sie haben es vorhin auch schon erwähnt. 15 Millionen voll elektrische Autos auf Deutschlands Straßen bis 2030. Das ist das erklärte Ziel. Schaffen wir das?
Ich bin nicht bereit, im Jahr 2023 dieses Ziel aufzugeben. Ich weiß aber, wie ambitioniert alles ineinander greifen muss. Wir leisten unseren Beitrag, aber Ladeinfrastruktur muss gebaut werden. Der Staat muss in gleicher Geschwindigkeit, wie er es von der Wirtschaft schafft, fordert, auch dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Mehr Energie, mehr Rohstoffe, mehr Handelsabkommen, das sind, glaube ich, die Aufgaben des Staates und weniger Bürokratie für uns alle. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein guter Beitrag.
VDA-Präsidentin Hildegard Müller im SWR2-Tagesgespräch. Dankeschön. Mehr zur Bilanz und Prognose des VDA hören Sie auch gleich in SWR2 aktuell Wirtschaft. Die CDU-Fraktion im Rheinland-Pfälzischen Landtag hat 2 Tage lang darüber gebrütet, wer sie denn künftig anführen soll. Vergeblich, man konnte sich nicht einigen. Jetzt soll im März ein neuer Chef oder eine neue Chefin gewählt werden. Matthias Zahn dazu.
Christian Baldauf zeigte sich durchaus selbstkritisch. Seine überraschende Ankündigung, kurz vor Weihnachten als Fraktionschef im Frühjahr aufzuhören, die darauffolgenden Putschgerüchte, das alles hatte jede Menge Negativschlagzeilen produziert und CDU-Fraktion und die Landespartei in schwere Turbulenzen gestürzt.
Ich will es so sagen, ich habe es ja auch gesagt, dass ich bin die Fraktion auch einig. Das war jetzt kein, besonders gutes Bild, was wir da abgegeben haben. Und ich glaube, es geht nicht nur mir so, sondern anderen auch, dass das jetzt schnellstmöglich auch wieder in eine Richtung der Geschlossenheit gebracht werden muss.
Allerdings verpasste Baldauf heute die Chance, die Spekulationen um seine Rückzugsankündigung zu beenden. War es nun eine Intrige? Hatten Abgeordnete ihm tatsächlich mit einem Abwahlantrag gedroht? Oder war es nur ein ernsthafter Rat, sich mangels Mehrheit in der Fraktion zurückzuziehen? Die Kritiker werfen Baldauf vor, unzuverlässig und sprunghaft zu sein. Er selbst blockte Fragen ab. Kein Kommentar heute zu internen Vorgängen. Der Zeitpunkt für den Rückzug sei von ihm selbst gewählt worden.
Es ist schon immer in der Überlegung gewesen, zumindest seit einem halben, dreiviertel Jahr eher, dass ich, nachdem ich den Landesvorsitz übernommen habe, jetzt bis 2024 eine Überleitung vornehme und wir dann in eine Wahl gehen, die dann mit einem Spitzenkandidaten oder einer Spitzenkandidatin ausgestattet ist, bei der wir die besten Siegchancen haben. Und das habe ich bei mir ehrlicherweise jetzt nicht so gesehen.
Auch bei der Frage nach Baldaufs Nachfolge an der Fraktionsspitze gibt es keine Klarheit, was weitere Spekulationen befördern dürfte. Niemand weiß, wann die Findungsgruppe ihren Personalvorschlag machen wird. Möglicherweise bleibt noch wochenlang offen, wer die Opposition im Landtag ab April anführen wird. Doch Baldauf verteidigt den gewählten Weg, der einstimmig von der Fraktion beschlossen worden sei.
Auch dann, wenn ein neuer Papst gewählt wird, weiß man vorher noch nicht genau, wer es wird. Von daher würde ich jetzt mal diesen Weg empfehlen. Auch wenn es sicherlich ein anderes Amt ist als dasjenige, das ich gerade damit vergleiche.